Herzlich willkommen bei Body Mind Motion, der Podcast zum Thema Schmerzen. Heute zu Gast bei mir ist jemand, der Diplom-Physiotherapeut ist, Dozent, Autor und Experte im Bereich der Schmerztherapie. Vor allem ist er hartnäckig. Zusätzlich zu seiner Arbeit in der Praxis gibt er sein Wissen regelmäßig in Fortbildungen an Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen weiter oder zeichnet auch mal mit Größen aus Funk und Fernsehen Hörspiele auf. Bekannt in der Therapeutenszene ist er wegen seiner lustigen Art, über Schmerzen und Mythen aufzuklären. Und da scheut er sich auch nicht, Promis mit ins Boot zu holen. Seines Wissens ist er nicht verwandt mit dem gleichnamigen Virologen. Er ist einer, der ganz weit vorne an der Front kämpft, wenn es um evidenzbasierte Therapie geht. Sein Nocebometer schlägt sofort aus, wenn jemand von herausfliegenden Bandscheiben spricht oder Industriekaufmänner in weißen Poloshirts gefährliche Aussagen treffen. Herzlich willkommen, Jesko Strick.
Einen wunderschönen guten Abend.
Wunderschönen guten Abend, lieber Jesko. War die Vorstellung so okay für dich?
Ja, also die war soweit okay. Ich muss natürlich da auch wieder korrigieren, das liegt so ein bisschen an diesem Korrigiertrip. Also als Therapeut ist man ja immer dazu früher angeleitet worden, alles zu korrigieren. Aus heutiger Sicht natürlich ist das etwas Unfug, aber okay. Ja, Experte würde ich jetzt nicht sagen, viele nennen mich Experte. Ich finde es für mich ein bisschen vermessen. Also ich beschäftige mich halt sehr, sehr viel mit Schmerzen und das, ja, macht einfach Spaß. Bezüglich der Virologengeschichte, das weiß ich nicht. Also laut meiner Verwandten scheine ich doch über fünf Ecken Virologen verwandt zu sein. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Also ich möchte mich dazu jetzt auch nicht öffentlich äußern.
Musste auch gar nicht. Sag doch mal bitte nochmal unseren Hörern vielleicht in so zwei, drei Sätzen. Ich weiß, das ist sehr wenig für all das, was du machst, aber was du genau machst.
Ich bin seit rund 20 Jahren bin Physiotherapeut, habe relativ früh mich mit der Thematik Kopfschmerzen beschäftigt, da ich selber von Kind auf an, ich sag mal, Migränepatient war und habe natürlich dann irgendwann per Zufall die Liebe zu dem Beruf entdeckt. Witzigerweise trennen mich gewisse Parameter überhaupt nicht zu einem Industriekaufmann, der auf YouTube diverse Videos macht, da ich tatsächlich auch aus einem unter anderem und irgendwelche Sachen verkauft. Aber ich habe tatsächlich mit ihm gewisse Ähnlichkeiten, da ich auch aus der Metallbranche eigentlich komme. Und ich glaube, das ist was mich noch mehr triggert.
Ne? Also so das ist mir was ganz Neues.
Oh ja, das ist eine lange Geschichte.
Okay. Also wir zwei haben heute beschlossen, dass wir mit ein paar Mythen aufräumen wollen, weil wir beide in unserem Beruf immer auch wieder feststellen, dass diese Mythen den Heilungsprozess von unseren Klientinnen und Klienten nicht ganz unerheblich behindern. Ne?
De facto.
Und dann wollen wir vielleicht auch noch, ein bisschen das Thema Kopfschmerz anreißen. Ich möchte jetzt gleich von vornherein dazu sagen, dass dieses Thema Schmerzen und auch gerade Kopfschmerzen, Migräne, so ein großes Thema ist, dass es wahrscheinlich den Rahmen einer Podcast-Folge sprengt und dass wir das wirklich nicht en Detail jetzt hier in dieser Podcast-Folge alles auseinanderdröseln können. Deswegen, ja, wir versuchen so gut wie möglich auch auf Fragen einzugehen, die ich zugeschickt bekommen habe. Vielleicht hast du auch welche zugeschickt bekommen. Und dann mal so ein bisschen aus unserem Alltag vielleicht, also aus unserem Praxisalltag zu erzählen, was da so häufig an Mythen kommt. Und ich habe es auch schon in deiner Vorstellung gesagt. Ich habe von deinem Nocebometer gesprochen. Erklär doch mal, was eigentlich dieses Wort Nocebo bedeutet und was das ist.
Nocebos sind das Gegenteil von Placebo. Also Placebo sind Dinge, die nicht existent sind, aber zu einer Besserung führen des Betreffenden. Bei Nocebos ist es so, ich sage was nicht existent oder existentes, was dem Patienten zu einer Verschlechterung führt. Im ersten Moment klingt das jetzt so ein bisschen verwirrend. Ich mache das mal anhand von einem Beispiel. Wenn der Patient diverse Übungen macht Und die können noch so schlecht sein. Und ich sage dem Patienten, das ist super, das ist toll. Und der Patient nimmt es in seiner Wahrnehmung auch als absolut korrekt an, wird er ein besseres Gefühl haben und wird tatsächlich mit einer gewissen Leichtigkeit diese Übung durchführen. Dementsprechend wird es ihm auch besser gehen. Für Nocebos kann man auch das Gegenteil machen. Da gibt es natürlich millionenfach ganz schlimme Nocebos oder auch große Nocebos. In letzter Zeit muss man sagen, es könnte ja Krebs sein, wie auch immer. Also da gibt es schon ganz, ganz bösartige Dinge. Ja.
Ja, ich habe gerade eben noch eine Nachricht bekommen von einer Klientin von mir, die mir gesagt hat, was auch so ein Ding ist, was ganz viele sagen. Sie hat mir gesagt, ja, sie dachte, wenn sie Beschwerden hat in die oder die Bewegungsrichtung, dann müsse sie das auch dringend genau so angehen. Das ist unter anderem auch sowas, ne? Dass Leute denken, nur weil jetzt gerade diese eine Bewegung nicht funktioniert, dann muss man genau diese Bewegung immer und immer und immer wieder trainieren. Ne? Also das können hinderliche Sachen sein.
Ja, also
Oder habe ich da jetzt was Falsches gesagt? Nee, ne?
Kommt drauf an. Also wenn derjenige vor der Bewegung Angst hat und er macht die Bewegung dann weiter, dann spricht ja nichts dagegen, per se. Nocebo wäre dann, wenn er sich aber nur noch auf diese Bewegung manifestiert, weil alles andere unwichtig ist.
Ja, das meinte ich. Das meinte ich damit.
Also kommt im Prinzip auf den Kontext an. Aber ich kann sehr, sehr viele Nocebos in kurzer Zeit halt bilden. Und viele Leute denken, na gut, ob mich das wirklich so beeinflusst? Doch, also ihr habt als Betreffender oder derjenige Betreffende hat irgendwo Schmerzen im Rückenbereich. Und jetzt kommt der Arzt hin und sagt, oh, das könnte Knochenkrebs sein. Auch wenn die Diagnose in dem Fall sehr wahrscheinlich nicht zutreffen wird. Ich werde auf jeden Fall das Verhalten des Patienten beeinflussen und natürlich auch den seinen Lebensablauf. Ich habe das damals in meiner Psychologieausbildung, hatten wir so verschiedene Aufgaben. Also bekloppteste war, ich musste mit einem unsichtbaren Lama durch die Stadt laufen und musste die Leute dazu bewegen, dass sie meinen Lama streicheln. Und das war sehr, heute würde man sagen, cheesy. Und,
hast du es geschafft? Nee, cringe würde man heute sagen, nicht cheesy.
Ja, cringe auch, wobei ich bin ja ein cringe. Boomer. Ne?
Ja, okay, gut.
Alter weißer Cis-Mann, wie man so schön sagt. Und die Leute waren natürlich irritiert, aber ich hatte tatsächlich einige, wo dieses Lama gestreichelt haben.
Ja, das war super.
Ja, das war sehr spaßig, muss man sagen. Und wir hatten auch die Aufgabe, das Verhalten der Patienten zu beeinflussen. Und ich habe dann gedacht, wie das ethisch im Kontext denn machbar ist, weil bei Gesundheit ist es natürlich so, dass man tatsächlich in kurzer Zeit einen langfristigen chronischen Schaden hinterlassen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ich hatte die Alternative gewählt. Ich hatte bei jedem Patienten, der zu mir gekommen ist in der Zeit, einfach behauptet, dass das Auto von dem Betreffenden komische Geräusche macht. Und habe mehr nicht dazu gesagt. Und ich habe dann mittags bei diesem Patienten nochmal angerufen. Und tatsächlich war es so, dass ein Teil kurz danach sofort in der Werkstatt war. Der andere Teil hat das komplette Fahrverhalten verändert, weil sie versucht haben, dieses Geräusch zu erhören. Und ein anderer Teil hat nichts gemacht. Und ein weiterer Teil hat einfach einen Termin für nächste Woche in der Autowerkstatt ausgemacht. Und im Prinzip,
aber genau das ist das. Ja, genau.
Das ist ein Nocebo. Das ist genau ein Nocebo.
Ja. Wir beide kennen Nocebos aus unserem Praxisalltag. Ich denke, es nimmt einen sehr, sehr großen Teil in sämtlichen Physiopraxen ein. Gehe ich mal stark davon aus, dass wir das so sagen können. Ich habe mir mal so die Top 10 Mythen rausgesucht, die Nocebos verursachen. Und an erster Stelle steht bei mir zumindest, das ist jetzt so das, was aus meinem Praxisalltag mir immer vorkommt, der rausgeflogene Wirbel.
Ja, ein Klassiker. Mhm. Also unter den großen 5 würde ich sagen tatsächlich Platz 1 neben Atlas, der verrutscht ist.
Ja, stimmt. es ist böse, dass wir drüber lachen, aber Es ist tatsächlich, also es ist schlimm, dass die Leute das, also wir nehmen das wirklich ernst, dass Leute das denken, aber es ist wirklich dramatisch schlimm für den Heilungsprozess einfach, ne?
Und es einmal sitzt so das fest. Und das Verhalten.
Es sitzt auch so fest, ja, es sitzt einfach auch so fest in den Leuten. Und wie du eben schon sagtest, vielen ist es gar nicht bewusst, dass die das denken.
Richtig, man versucht ja, das ist ja ähnlich wie ein Bauernfänger. Durch ein Nocebo versucht man, eine schwierige oder komplexere Geschichte leicht zu erklären und den Patienten natürlich auch zu binden, vielleicht bewusst, unterbewusst. Ich gehe mal per se nicht von aus, dass Kollegen, die da nach wie vor das sagen, mit dem verrutschten Wirbel, dass da eine Boshaftigkeit hinten dran steckt, sondern einfach auch vielleicht...
Du meinst eine wirtschaftliche Denke, meinst du?
Richtig, das glaube ich jetzt erstmal nicht. Es gibt bestimmt solche, aber ich denke eher, man hat es einfach falsch gelernt. Ich habe damals auch sehr früh so Humbug gelernt und es war für mich natürlich absolut einfach verständlich. Und die Wahrnehmung dabei spielt eine große Rolle. Das heißt... Wenn ich jetzt das Gefühl habe, mir ist was verrutscht, ich nehme ja die Spannung wahr, ich nehme Schmerz wahr. Das ist ja beides reale Geschichten, wo jemand wahrnimmt. Und wenn ich manipuliere, also wenn es kracht, dann löst sich die Spannung innerhalb von Sekunden. Aber nicht, weil was reingerutscht ist, sondern weil das Gehirn einfach irritiert ist. Den gleichen Effekt kann man haben, wenn man sich einfach mal eine schallern lässt, unterbewusst von hinten, dann hat man den gleichen Effekt. Und da, sag ich mal, dieses Erklärungsmodell würde ja auch keiner wählen, wenn man jetzt sagt, okay, also ich habe von hinten meinem Kollegen einfach ins Genick geschlagen, aber dann war die Lende besser.
Ja,
weil die Spannung wird definitiv auch anders da sein.
Definitiv, ja, definitiv. Also dieses Gefühl vom rausgeflogenen Wirbel, das Gefühl ist da. Einfach, also um es jetzt zusammenzufassen, aufgrund der unterschiedlichen Spannung. Aber erklär mal bitte, warum ein Wirbel nicht rausfliegen kann.
Also als erstes ist es so, dass wir sehr viele Bänder haben. Wir haben eine Gelenkflüssigkeit, die auch eine gewisse Zugspannung hat. Wir haben Muskeln, die auch stabilisieren. Und der wichtigste Faktor, was viele vergessen neben diesen ganzen Geschichten, wenn der Wirbel wirklich rausspringen würde, hätten wir jedes Mal eine Schwellung und eine Entzündung ohne Ende und die schwersten Schmerzen überhaupt, weil der Knochen aus diesem Bereich austritt und es würde zu einer Knochenhautreizung kommen. Und das sind ähnliche Schmerzen, wenn man das immer wieder hat, wie bei Knochenkrebs. Das, glaube ich, mag sich keiner vorstellen. Und ist natürlich auch ein bisschen heftig.
Ja. Der nächste Mythos, der sich Entschuldigung, wolltest du noch was sagen dazu?
Ich habe überlegt, ob man ein kleines Experiment macht zur Wahrnehmung. Weil wenn jemand Schmerzen hat, sind immer real. Diese Aussprüche, dass man sich Schmerz einbildet, sind natürlich Unfug. Schmerz ist immer real, jedes Gefühl ist real. Ob es immer richtig ist, ist was anderes. Als Beispiel, wenn ich jetzt, mein Gefühl sagt mir, dass Britney Spears tierisch in mich verknallt ist. Ihr Anwalt sagt mir, nein, das ist sie nicht. Also mein Gefühl ist schon realistisch. Ob es so richtig ist, ist wieder was anderes.
Und okay.
Das ist einmal zur Wahrnehmung ein interessanter Vergleich, ne? Und ein anderer Vergleich ist, je nachdem, was jetzt die Hörer da gerade machen, ob die da sitzen oder im Bett liegen. Und sie nehmen gewisse Strukturen nicht wahr, während sie jetzt diesen Podcast hören. Außer sie berühren sie gerade, was ich natürlich nicht hoffe. Ich werde jetzt eine Struktur nennen und sofort wird der Hörer die wahrnehmen. Du auch, Tine, auch wenn du jetzt nicht auf diese Struktur unbedingt achtest. Aber wie du jetzt gerade da sitzt, wie sich dein Po anfühlt. Jetzt spürst du dein Po, obwohl du vor ein paar Sekunden den gar nicht wahrgenommen hast, weil du so fixiert bist auf dieses Gespräch. Und das ist auch so ein schöner Trick für die Wahrnehmung.
Ja. Sehr schön. Was sich direkt anschließt an diesen rausgeflogenen Wirbel, ist das Gefühl des reingesprungenen Wirbels, was du ja eben schon so ein bisschen angedeutet hast. Erklär's noch mal ein bisschen genauer, was es mit diesem Gefühl vom reingesprungenen Wirbel auf sich hat.
Als erstes haben wir dieses typische Knackgeräusch. Da gibt es ein sehr schönes Video, was man vielleicht auch in den Shownotes verlinken kann, wo man sieht, was da passiert. Also wir haben im Gelenk haben wir eine recht zähe Flüssigkeit, diese Synovia. Und früher hat man gedacht, das hängt mit der Spannung zusammen. Anscheinend ist es so, dass da sich gewisse Blasen der Flüssigkeit bilden. Und wenn diese Blasen sich lösen, entsteht dieses Knackgeräusch. So, jetzt natürlich, okay, das kann man alles verstehen, warum dieses Geräusch entsteht. Aber warum ist denn die Spannung weg? Und das kann man aus einem anderen Aspekt auch schön erklären. Wenn ich irgendwo eine Problematik habe, ich habe vielleicht überlastet, je nachdem, vielleicht habe ich unterbelastet, keine Ahnung. Es bildet sich diese Wasserstoffbrücke oder diese Bläschen im Gelenk und der Körper möchte es natürlich schützen durch eine Schutzspannung, weil ich sonst jedes Mal eine Entzündung bekommen würde. Wenn ich jetzt dieses Gelenk knacke, dann merkt das Gehirn, oh, da ist was passiert und lässt die Schutzspannung nach. Und deswegen habe ich sofort mehr Bewegung und auch diese, ich sag mal, dieses Verschobene ist weg. Das heißt, der Druck. Mhm.
Mhm. Und eben ein Erleichterungsgefühl auch, ne?
Richtig, ja.
Ja. Dann ein ganz, ganz großer Mythos ist, ich hoffe, du sitzt jetzt gut, Jesko, und ich hoffe, dein Puls ist sehr, sehr niedrig, ist die Bandscheibe, die rausrutscht. Die rausgerutschte Bandscheibe.
Auch ein schöner Klassiker.
Die kann man noch steigern. Moment, ich steigere sie noch. Die Bandscheibe, die auf den Nerven drückt.
Ja.
Die rausgerutschte.
Ja, richtig. Das Interessante ist, diese These, die ist schon sehr lange im Zweifel. Ich kann mich erinnern, wo ich noch Diplom-Physio gelernt hatte, hatte ich den ersten Kontakt mit Studien. Ich fand es damals stinkelangweilig und habe mich bis vor, ich will mal sagen, 6-7 Jahren gefragt, warum ich diesen Stuss gemacht habe. Mhm. Aus heutiger Sicht bin ich dankbar, gerade in den aktuellen Zeiten, weil ich gewisse Sachen besser interpretieren kann. Und tatsächlich, ich glaube, es war 2001, 2002, kam eine Studie raus, wo ein Physio PhD sich die Frage gestellt hat, wie das sein kann, dass, obwohl die Bandscheibe ja auf den Nerv drückt, nicht sofort eine Lähmung eintritt. Das geht nicht. Beispielsweise jeder, der eine OP mal erlebt hat, live in der Chirurgie dabei war und kennt, wenn das Fixateur oder dieses Besteck, was der Chirurg verwendet, nur leicht an den Nerv kommt, hat der Patient wochenlang Lähmung. Und gleichzeitig soll aber die Bandscheibe den Nerv abdrücken. Und der Patient hat keine Lähmung, nur Schmerzen. Das ist ein Widerspruch in sich. Und damals war die These, dass in der Bandscheibe sind Zuckermoleküle, die praktisch den Nerv, ich sag mal, toxisch reizen. Mhm. Die These des toxischen Reizen hat sich gehalten, nur man geht dann eher von einem Zytokinenproblem aus, dass die Zytokine den Nerv dann angreifen. Also praktisch wie ein Sonnenbrand auf dem Nerv. Und je nachdem, wie krass der Sonnenbrand ist oder tiefer geht, kann derjenige dann halt Lähmung haben oder nicht.
Ja.
Und das Verrutschen, das spielt dabei keine Rolle. Wie viel da raustritt oder sonstiges. Es gibt akute Bandscheibenvorfälle, nicht akute, aber eine Bandscheibe fliegt und rutscht nicht raus. Und viele haben natürlich auch dann ein sekundäres Nocebo, was ich auch immer wieder höre, das kennst du auch. Sie dürfen sich nicht beugen oder bücken, weil sonst die Bandscheibe rausrutscht.
Oder schwer heben.
Richtig, und man sieht es ja jeden Sommer, gerade bei den Erntehelfern, dass da fliegen die Bandscheiben durch die Luft. Ein Feuerwerk. Wir kennen es nur von Euro Disney, wenn dann das Feuerwerk am Ende des Tages kommt, so sieht es dann am Acker aus. Ne?
So sieht es auf dem Acker aus, beim Spargelstechen, genau.
Genau.
Ja.
Goofy kommt auch nochmal vorbei.
Gut, okay. Nächster Punkt, nächster Mythos. Da reibt der Knochen auf den Knochen. Also es kommt ja super oft vor, dass Patienten oder Patientinnen oder Klienten in der Praxis auftauchen, kommen vom Arzt oder keine Ahnung, wer diese Aussage getroffen hat. Ich will das auch nicht immer so festlegen oder auch glauben, ne? Aber sie sagen dann, ja, da reibt der Knochen auf Knochen bei mir. Bei mir reibt schon Knochen auf Knochen.
Das ist ja wirklich eine gruselige Vorstellung, oder? Wenn man sich da vorstellt.
Mhm, absolut, absolut.
Also ja. Funktionell ist es natürlich Humbug und ich sage mal, Humbug würde ich jetzt, ich nehme es mal zurück, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering.
Ja.
Es gibt mehrere Fakten, die dagegen sprechen. Wenn der Knochen wirklich auf Knochen reibt, hätte ich in kürzester Zeit mal wieder eine Knochenhautentzündung. Und das wäre gar nicht so geil, weil ich dann überhaupt nicht bewegen kann und der Schmerz einfach furchtbar werden kann. Je nachdem, wie das Gehirn sich dafür entscheidet, aber das wäre sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Diese Aussage ist an für sich schon schwierig. Ich glaube aber auch, dass da ein Blick aus der Perspektive zu dieser Vermutung eher scheint. Also man hört es ja häufig bei Kniebeschwerden. Ne, da ist Knochen genau. Auf Knochen. Und man kann jetzt zu Hause, auch wenn man diesen Podcast nicht sieht, wir sind ja ein multifunktioneller Podcast jetzt hier, kann man natürlich auch wieder was mitmachen. Man geht einfach hin und nimmt zwei Blätter oder man nimmt beide Zeigefinger und legt die übereinander. Die hält man vor sich und legt die übereinander. Wenn man die jetzt ein bisschen auseinander bewegt, hat man einen Spalt. Wenn ich jetzt den Kopf ein bisschen höher hebe, wird der Spalt kleiner, obwohl ich den Spalt nach wie vor halte. Bewege ich meinen Kopf unter die zwei Finger, verändert sich auch der Spalt. Und je nachdem, aus welchem Winkel das Röntgenbild manchmal geschossen wird, wirkt die Perspektive so, dass ich überhaupt keinen Gelenkspalt mehr habe.
Ja, okay. Also man hätte, wenn man mich jetzt sehen würde, dann würde man sehen, dass ich hoch und runter gehe mit meinem Kopf. Genau, das ist es eben, ne?
Richtig.
Also es ist immer eine Art und Weise der Interpretation, ne?
Ja. Das ist ohnehin auch bei diesen ganzen Röntgenbildern oder MRTs. Ich vergleiche das immer mit so einer Kunstausstellung. Man versucht natürlich, akute Sachen festzustellen. Schmerz und ein Bild passen nicht zusammen, weil man sieht halt nicht auf dem Bild, was wirklich schmerzt. Also man versucht da eher herauszufinden, welche strukturellen, biologischen Probleme vorhanden sind. Und auf einer Kunstausstellung ist es so, jeder Künstler wird anders interpretiert. Und ähnlich ist auch das Problem mit MRTs und Röntgen. Das sieht man auch in der Evidenz so, dass man unter 10 Ärzten 10 Diagnosen bekommt auf diese Bilder.
Ja, ja. Du hast es auch mal schön erklärt mit dem Lichtchen vom Internet.
Ach so, ja, genau.
Das Licht leuchtet. Ja, das war auch ein schönes Beispiel.
Ja, wenn man ein Bild von einer Fritzbox hat, also Fritzbox ist praktisch dieser Router, wo wir immer das Internet empfangen. Und wenn wir nur das Bild von diesem Router haben, wissen wir nicht wirklich, ob wir im Internet sind oder nicht, wie Boris Becker sagen würde. Es gibt auch noch ein anderes schönes Beispiel. Ich weiß aber nicht, wer das gebracht hat. Ich möchte da niemand jetzt das Beispiel klauen. Ein Bild von einem Telefon, einem klassischen Telefon. Da sieht man ja auch nicht, ob es klingelt.
Ja, genau.
Und so kann man das natürlich auch für sich gut interpretieren.
Ja. Dann bleiben wir mal noch ein bisschen so bei der Wirbelsäule. Mhm. Der Mythos vom Kleidwirbel. Also ich habe auch 2001 mein Examen gemacht und ich meine damals noch gelernt zu haben, es kann auch sein, dass ich das jetzt verwechsel, dass dieser Kleidwirbel ein Ausmusterungsgrund war bei der Bundeswehr. Ich glaube, sowas gelernt. So irgendwas habe ich so im Hinterkopf noch.
Ja, es gab zu der Zeit mehrere Gründe, warum man aus der Bundeswehr rausgeflogen ist. Also sei es Homosexualität, rasierte Beine, Kleidwirbel. Aber ansonsten konnte dir am Bein fehlen, da konntest du trotzdem Fallschirm springen.
Also, ja, genau.
da habe ich eine ganz, ganz lange Anekdote, aber die bringe ich jetzt nicht. Ich kann nur sagen, ich bin aus der Bundeswehr damals erst mit T1 gemustert worden, nachdem ich
dann
meine...
Und dann haben sie festgestellt, du hast einen Kleidwirbel.
Ich habe tatsächlich einen und habe noch andere körperliche Defizite, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte.
Wollen wir nicht näher drauf eingehen.
Eben, aber das Lustige war, nachdem ich erst T1 war, trotz Blompen, hatte ich meine ärztlichen Befunde gebracht und danach hat man mich eingestuft unter T5 und tatsächlich wurde mir gesagt, sie sind komplett ausgemustert worden wegen schwerer Behinderung. Das war ein bisschen verstörend, muss man sagen. Naja, also ich habe diesen Zettel, ich kann den gerne auch in die Shownotes reinmachen oder mal ins Netz posten. Ich habe den gerade zuletzt gefunden, musste ich sehr lachen. Krass, was auch merkwürdig war die Untersuchung auf Hämorrhoiden. Das war sehr, sehr merkwürdig. Oh, und auch die Ärztin, die fand ich auch interessant. Bei der Bundeswehr hatten wir eine Ärztin mit dem Namen Eva Braun. Das fand ich auch sehr verwirrend.
Oh mein Gott. Ja, das also hat mich auch sehr verwirrt.
Das war ein Happening auf mehreren Ebenen, wo man gedacht hat, was geht hier ab? Naja, also jedenfalls Bundeswehr, Gleitwirbel. Ich bin ein bisschen ausgeschweift.
Der Gleitwirbel. Ja, macht nichts, ist schön. Ab und zu mal so ein paar Anekdoten, ist doch super. Ja, der Gleitwirbel, genau.
Der Gleitwirbel, die Bezeichnung ist auch typisch deutsch. Ist ähnlich wie der Spannungskopfschmerz. Der Spannungskopfschmerz hat ja mit Spannung null zu tun im ersten Moment. Und der Gleitwirbel auch nichts mit Gleiten. Das heißt, man sieht auf dem Bild, dass der Wirbel seine Position geändert hat, aber der rutscht ja nicht hin und her. Jedoch viele Leute, die das hören, oh, ich habe einen Gleitwirbel, der flutscht hin und her, nach vorne,
der
zurück.
Der rutscht in den Bauchraum.
Richtig, wenn der wirklich rutschen würde, einmal kurz, ich sag mal, je nach Höhe, wo der ist, kurz aufs Rückenmark, juhahe, und dann liege ich. Das ist natürlich eine Bezeichnung, die lächerlich ist. Also im Ausland gibt es ja auch nicht die Bezeichnung, also stellen wir mal so vor, dass dann ein Mann geht zum Arzt, hey Doctor, I have a problem. Oh, what's wrong? Oh, I have pain in my back. Oh, you have a sliding bone. Oh my God, whoosh.
Ja, naja, eher nicht, ne? Was sagst du denn jetzt so jemanden, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, oh, ich habe einen Gleitwirbel, deswegen habe ich so Schmerzen. Was sagst du dem?
Ich versuche erstmal eine klassische Schmerzerklärung zu machen. Also die Lieblingsschmerzerklärung. Schmerz ist ja eine Alarmanlage, die mich versucht, vor was zu beschützen. Ich muss ja keine strukturellen Schäden haben, sonst, wenn man sich vorstellt, dass Schmerz immer von strukturellen Schäden ausgeht, ja, dann gute Nacht bei Kopfschmerzen, ne? Also, ja, da genau. Muss man einige Schäden haben im Kopf.
Ich erkläre es auch immer ganz gern anhand des Beispiels von dem gestoßenen Ellenbogen, ne? Tut ja Schweine weh, ist aber nichts kaputt. Andersrum kann es halt auch so sein, ne?
Richtig, oder blaue Flecken und so weiter.
Ja, ja, genau.
Ich habe tatsächlich eine sehr, sehr schöne Metapher, mit der ich das recht gerne auf Fortbildung erkläre an Kollegen, Kolleginnen, weil mich das tatsächlich selber betroffen hat und es auch echt eine geile Anekdote ist. Ich war vor 2 Jahren, war ich in Ägypten, war für mich so ein bisschen, so Wiederfindungskram und was ich was. Habe auch mit Delfinen geschwommen, also man hat mich einfach da ins Meer geschubst und hat gesagt, das wäre für so eine Therapieform, glaube ich. Ich weiß es nicht. Jedenfalls.
Ist das aufgrund deiner, hast du denen deine Bundeswehr?
Aufgrund der Bundeswehr-Ausbildung.
Hast du nicht gezeigt, oder?
Ich sage jetzt nichts dazu, ich enthalte mich. Das kann ja alles gegen mich verwendet werden. Aber
vielleicht, ja.
War so immer von mir so ein Traum, mit Delfinen schwimmen zu gehen. Ja, sehr jedenfalls cool. War ich dann auch, habe mir nicht nur den Hoteltourismus angeschaut, sondern eine Freundin hat dafür gesorgt, dass wir auch mal so ein bisschen in die ärmeren Bereiche kommen. Und ich wollte einfach mal wissen, wie die Menschen da leben, was davon wahr ist, was nicht wahr ist, wie weit werden wir von Medien beeinflusst und so weiter. Und wir waren wirklich da so ein bisschen im Armenviertel. Und ich stehe so da und auf einmal kommt da wirklich so ein brutal aussehender Mensch, den Stereotyp des klassischen Arabers entsprochen hat, was normalerweise jetzt in Ägypten nicht so ist. Die meisten Männer sind da wirklich rasiert und sind gepflegt, egal wie arm sie sind. Und der kam auf mich zu, hat sehr wuschtigen Bart und auf einmal schreit der im Arabischen, so, und ich habe nur gedacht, ach du Schreck. Ich habe mich schon im nächsten IS-Video gesehen, wie sie mir die Rübe abschneiden und dann an den Haaren meinen Kopf halten Und dann ist mir aber eingefallen, ich habe ja gar keine Haare, also hätten sie den Kopf so ein bisschen seitlich halten müssen, sieht ja auch scheiße aus. Und jedenfalls, ich hatte Todesängste, ich habe gedacht, oh Gott, je und je. Und der Touri-Guide, der hat auch so ein bisschen blass geguckt und dann sind wir alle ins Auto rein, sind weg. Und dann hat sich herausgestellt, dass da halt in der Umgebung anscheinend wie so eine Jugendbande war, wo die Touris ausrauben und auch ziemlich brutal sind. Und der hat mich einfach nur gewarnt vor diesen, ich sag mal, von dieser Jugendbande. Und in dem Moment kann man das, man kann das auch Schmerz so sehen. Das Gehirn warnt uns vor etwas und ich habe jetzt ja was Böses in dem gesehen. Ich habe gedacht, der schlachtet mich ab. Dabei war es ja ganz so, er hat mir ja geholfen. Und das Gehirn hat ja eine ähnliche Funktion. Das Gehirn möchte uns warnen vor einem kommenden, vielleicht möglichen Schaden. Deswegen finde ich diesen Vergleich sehr, sehr gut, weil ich ja das die Sprache sehr, sehr nicht spreche. Vergleich.
Ja, genau. Du sprichst die Sprache nicht, genau.
Und wir verstehen ja schmerzlich nicht. Das ist ein super, super guter nicht.
Vergleich. Genau. Ja. Noch nicht.
Noch nicht. Ich noch bin mir nicht. Sicher, wir, so in 200 Jahren kommt so eine App für den Chip in unserem Kopf, die dann anhand des Schmerzes uns dann übersetzt, wo das Gehirn sagt, Menschenskinder, hock nicht stundenlang rum, iss was Gescheites, beweg dich,
Schlaf mal ein bisschen länger.
Ja, mach mal ein bisschen Self-Care und töte deinen Partner, der passt nicht zu dir.
Ja, genau. Ja.
Und deine Kinder sind eigentlich auch nicht so gut geworden, aber das musst du jetzt so akzeptieren und so Sachen. Das Gehirn wird leider dann so grundehrlich sein, was wir manchmal nicht verstehen. Ne?
Das wäre toll, Jesko, wenn du so eine App entwickeln würdest. Denk mal drüber nach.
Nee.
Lass uns zu einem weiteren Punkt kommen. Mhm. Patientin kommt zu dir und sagt, ich habe solche Schmerzen. Ich war auch schon in verschiedenen Behandlungen. Und die hat mir gesagt, ich habe eine Beinlängendifferenz.
Ich möchte mich da nicht rausnehmen. Ich habe ja damals tatsächlich im Rahmen der MT auch immer nach Beinlänge geguckt. Da gibt es diese verschiedenen Tests, wo man das dann... Also furchtbar, wirklich furchtbar.
Ja, und, ich habe es auch getan.
Ich glaube, das hat jeder irgendwo mal getan. Mensch, die Jugend heutzutage, die hat das gut. Die müssen den Schluss gar nicht mehr lernen.
Das ist cool. Ja,
mit Downing und Beinverlängerung.
Ja, ja.
Das Witzige ist, es hat tatsächlich was gebracht in der Wahrnehmung der Patienten. Und,
auf jeden Fall.
Ja, auch hier haben wir ein Placebo. Ein Nocebo.
Du hast... Richtig,
was zum Placebo werden kann. Ja, aber auch die Abhängigkeit kann dadurch geschult werden, wenn ich natürlich genügend Nocebos wieder nachstreue. Wenn sie nächste Woche, wenn sie nicht kommen, dann bleibt es ein Leben lang und sie werden im Rollstuhl landen.
Ja, das ist das Allerschlimmste. Wir lachen jetzt darüber, aber das ist tatsächlich, kommt es gar nicht so selten vor, dass Patienten oder Patientinnen zu einem kommen und das sagen und die auch wirklich total angstbesetzt sind dann, ne?
Richtig, das ist sehr, sehr schrecklich. Und wo ich das am häufigsten gehört habe damals, ich hatte ja zeitlang Bundesliga Kunstturnen betreut und da war das ein sehr, sehr häufiger Ausspruch aufgrund eines Gleitwirbels. Und ich habe das nie so verstanden. Ich habe mir gedacht, oh Gott, wie kommt man denn da drauf? Es macht ja neurologisch ja schon keinen Sinn. Am fünften Lendenwirbel, wenn ich jetzt mal richtig böse von ausgehe, dass dieser Wirbel wirklich verrutschen würde, wirklich, was er natürlich nicht macht. Und er würde aufs Rückenmark draufdrücken, obwohl da unten haben wir ja kein Rückenmark, wir haben ja eher die Cauda equina. Aber wir nehmen mal von aus, wir stecken da einfach ein Messer rein und schneiden die Nerven durch. Ich sage das jetzt bewusst brutal.
Horrorvorstellung, ja.
Horrorvorstellung. Mhm. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir eine Fußheberlähmung hätten. Ich kann gar nicht im Rollstuhl landen, weil da gar nicht die Nerven liegen, wo mein Knie beeinflussen und so weiter. Die liegen ja alle viel höher. Und deswegen ist es natürlich ein Kraus, dass man an dieser häufigsten Pathologie im Bereich L5, also dem fünften Lendenwirbel, den Leuten dann sowas vermittelt. Das ist ja wirklich furchtbar, wirklich furchtbar. Und
gerade bei Kindern schlimm. Aber wo kommt das denn her? Wo kommt es her? Es ist ja wirklich so weit verbreitet. Es ist ja, du liest das ja nicht nur in irgendwelchen Apothekerzeitschriften. Es kommt ja tatsächlich auch teilweise von Therapeutinnen, Ärzten, Ärztinnen. Warum?
Ich denke, das hat sich so eingebürgert. Man hat es so einfach weitererzählt. Also es gibt ja Leute, die behaupten ja immer noch, dass Arthrose Schmerzen macht. Es gibt dafür tatsächlich keinen Beweis, dass es Arthrose Schmerzen macht. Ich meine, Arthrose ist ja physiologisch. Die grauen Haare am Falten der Gelenke.
Genau.
Und Arthrose kann ja aus wissenschaftlichem Kontext keinen Schmerz machen. Eine Arthritis, wenn das Gehirn das als Gefahr sieht, jo, Arthrose eher unwahrscheinlich.
Ja.
Ich meine, es mag Leute geben, wenn man das in einem anderen Kontext sieht, die dann einen Gesichtsverschleiß haben oder Gesichtsabnutzung, also auch grauen Haare und Falten.
Ja. Gesichtsverschleiß, Gesichtsabnutzung ist auch schön. Ja.
Ja, deswegen, ich denke, das hat sich einfach so eingebürgert. Das ist ähnlich, es gibt so Mythen, die ich hasse, die ohne Ende. Und da könnte ich immer noch abflippen. Zwei uralte Mythen. Einmal, es gibt diese sogenannte Scapula alata, das ist dieses Schulterblatt, was absteht, also diese Engelsflügel.
Diese Engelsflügel, genau.
Richtig. Die entstehen, also kann durch ein Nervalenproblem sein oder durch muskuläres Defizit. Aber es scheint, es gibt unterschiedliche Annahmen, woher das kommt. Tatsächlich wird nach wie vor immer noch unterrichtet, dass man die Rhomboideen trainieren muss. Das war schon vor 20 Jahren falsch, anatomisch.
Ja.
Und es ist heute noch falsch. Also es gibt nur einen Muskel, wo man mit das trainieren kann. Und leider wird immer noch dieser Humbug unterrichtet. Oder damit ich meinen Rücken stabilisieren kann, muss ich unbedingt den Transversum Abdominis trainieren. Auch das ist schon vor 15 Jahren falsch gewesen. Und trotzdem wird es immer noch unterrichtet. Und das sind so die Mythen, die halten sich unendlich lang. Da muss
sehr
man aktiv gegenkämmen.
Ne? Ja, sehr, sehr hartnäckig. Ich denke, das Beste ist es einfach, das selbst dann zu erfahren, wenn die Therapie dann richtig gemacht wird. Ne? Dann, das, also so sehe ich das mittlerweile einfach. Ne, so sehr viel Erklärungen bringen da vielleicht auch manchmal nichts. Vielleicht hilft es einfach manchmal dann diesen Ansatz, diesen evidenzbasierten Ansatz halt einfach anzuwenden, um dann dem Patienten zu zeigen, siehst du, es bringt den Erfolg, den du dir versprochen hast oder den wir uns davon versprochen haben, ne? Und das, das überzeugt meist schon, ja, also den Eindruck habe ich einfach, ne, dass einfach das Ergebnis dann die Überzeugung bringt. Und ja, spätestens dann hast du dann vielleicht so ein Nocebo gelöscht oder so einen Mythos gelöscht.
Ich denke auch,
schwierig.
Je mehr
also
Leute
der Weg
dann aufklären, wird es besser, ja.
Ja. Ja, aufklären und wirklich dann andere Wege zeigen, ne?
Ich sehe ja auch die Schwierigkeit, man muss es kommunikativ an die Leute rantragen. Ich meine, wenn ich sowas gelernt habe vor 10 Jahren oder vielleicht vor 5 Jahren, vielleicht hat da noch irgendeiner in der Schule erklärt, die Rhomboideen sind die Muskeln, wo das so machen. Und ich war auf einer Fortbildung und habe ein Schweinegeld dafür investiert. Und jetzt kommt irgendein anderer, vielleicht noch so ein bisschen überheblich, und sagt, so, ist aber anders, mein Freund. Und die Wissenschaft gibt mir recht. Und ich denke, da muss man kommunikativ auch arbeiten. Ich meine, bei den meisten Kursen von mir klappt das ganz gut. Ich möchte mich aber nicht rausnehmen, dass ich manchmal auch vielleicht den Ton nicht immer treffe, weil mich das dann so traurig macht.
Das macht einen traurig und auch so ein bisschen verzweifelt halt auch, ne? Also manchmal, ich kenne das Gefühl auch, dass ich manchmal denke so, oh Mann, warum, ne? Bitte, bitte glaubt das alles nicht, so. So dieses, dieses Verzweiflungsgefühl.
Das zerstört Schicks, also das, man macht aus dem Patienten ein individuelles Schicksal und richtet den Patienten oder zerstört den Patienten sein komplettes Leben.
Und wenn es dumm
das
läuft,
muss man
geht das
sich mal bewusst
Jahre.
Werden.
Ja, richtig. Über Jahre. Also ich hatte jetzt gerade letzte Woche war jemand bei mir, seit 9 Jahren chronische Schmerzen. Der Alltag ist völlig dahin, komplett dahin. Alles, was jemals Spaß gemacht hat, ist weg.
Mhm.
Und so nach und nach erfährst du dann halt, warum das passiert ist. Und dann denkst du dir, das ist alles so unnötig auch, ne? Es müsste nicht sein. 9 Jahre. Also mich macht das auch wütend, traurig und verzweifelt einfach ganz oft.
Richtig, der Patient muss erstmal wieder das Vertrauen in den eigenen Körper gewinnen.
Genau.
Und das Doofe ist, Diese Alarmanlage Gehirn wird ihnen am Anfang auch immer wieder sagen, du, da ist was, da ist was. Der merkt dann, das tut weh und dann versucht er es natürlich zu vermeiden. Und befindet sich immer tiefer kehrend in diesen Zirkel oder in diesen Kreislauf aus Schmerz. Und das ist schon eine heftige Nummer. Also das Krasseste, was ich hatte oder wo ich erlebt habe, wo mich wirklich schockiert hatte, und da hatte ich erst echt wirklich danach, war der Tag für mich gelaufen. Also war eine Sechsjährige, Kleine kam zu mir morgens um 5.20 Uhr in die Praxis. Also sehr allgemein bekannt, dass ich immer sehr früh anfange. Und ich meine, wenn eine Sechsjährige um 5.20 Uhr in der Physiopraxis kommt,
dann sagt das schon viel aus. Ja.
Das ist schon heftig. Und die Kleine, die hatte überhaupt kein Vertrauen in ihrem Körper mehr. Also sie hatte sportlich 3 Tage lang, also sie hat Kunsttouren gemacht, 3 Tage überlastet. Und dann hat man sie darauf hingewiesen, dass sie, wenn sie jetzt noch einen Tag das weitermacht, wird sie für immer halt körperlich beeinträchtigt sein. Und dann war das Alarmsystem, die Alarmanlage scharf gestellt und die Kleine hat nur noch Schmerzen gehabt. Und das war wirklich schrecklich, weil das hat natürlich nicht nur das Mädchen selber betroffen, im Rahmen, dass sie die Lebensqualität verloren hat. Es hat natürlich auch die Konnektivität zu den Eltern verändert. Also die Eltern kamen mit dem Kind nicht mehr klar. Das Kind war nur noch schlecht drauf, die Eltern hatten einen Dauerstreit und das ganze Leben des Kindes war beeinflusst. Und das, also mich hat das echt fertig gemacht, wo ich die Kleine gesehen habe. Und ich bin jetzt noch dankbar an das Ärzteteam und auch der eine Psychologe, der sich dem Kind angenommen hat und wo wir multimodal das dann lösen konnten, dass das Mädchen wieder Vertrauen in den eigenen Körper bekommt und dass es okay ist, wenn mal was wehtut und dass es auch nicht sinnvoll ist, wenn ich 3 Tage lang turniere, dann tanze. Das ist so ähnlich wie die typischen Sommerrückenschmerzpatienten, die dann wirklich 6 Stunden im Garten arbeiten und dann sich wundern am nächsten Tag, also irgendwie tut mein Rücken so weh. Ich kann mir das auch nicht erklären. Müssen wir die Bandscheibe rausgerutscht sein. Nächsten Tag machen es nochmal 6 Stunden. Wenn man sich dann die Wochen davor anguckt, das hat das typische Netflix-Phänomen festgesaugt an die Couch.
Ja, das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Ich befürchte auch, dass das nach diesem Wochenende nächste Woche nochmal so einen Schub gibt, weil es soll ja sehr sonnig werden. Also es treibt die Leute raus in den Garten. Ich bringe dieses Beispiel auch immer wieder. Und wenn dann wirklich Leute nach solchen Wochenenden, wo es sehr, sehr schön warm war, zu mir in die Praxis kommen, dann ist das auch oft meine erste Frage, ob sie Gartenarbeit gemacht haben.
Das ist richtig. Wobei das Gute ist ja auch immer dieses, da muss ich manchmal auch so schmunzeln. Also wie gesagt, ich würde mich nie über Patienten lustig machen, aber
nein, es, oh Gott, es sind auch, so, ich sag mal, One-Hit-Wonder.
Oder ne? so typische Aussagen. Wenn, wie war Ihr Wochenende? Och, ja, soweit okay. Wie geht's Ihnen selber? Ja, ich habe mehr Schmerzen. Ja, können Sie es zuordnen, woher die kommen? Nee. Und was haben Sie sonst noch gemacht? Ja, ich habe 4 Stunden den Garten umgegraben.
Oder Holz gehackt.
Genau.
Auch so ein Klassiker, ne? Schulterpatienten, die dann, ich weiß nicht, warum dieser Schmerz wieder mehr geworden ist. Ja, auch ein Beispiel, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, das zeigt es vielleicht auch ganz, ganz deutlich. Bei uns ist es momentan so, die Fitnessstudios haben zu und wir haben momentan Patienten in der Praxis, die hätten wir sonst nicht, ne? Die haben Beschwerden und das sind alles Leute, die sonst sehr viel Sport im Fitnessstudio machen. Und die machen jetzt nichts mehr. Und das sind Leute, die auf einmal zur Therapie kommen, was ich persönlich ganz schlimm finde, weil würden die ihren Sport irgendwie anders halt weitermachen, müssten sie nicht zum Therapeuten. Ne?
Das ist absolut richtig. Ich sehe da aber noch andere Prozesse. Also man sagt jetzt ja lapidar, gut, die trainieren nimmer. Aber das Spektrum ist ja viel, viel größer.
Kommt natürlich jetzt noch viel mehr dazu. Ne? Stressfaktoren durch Corona, durch vielleicht fehlende Arbeit, Kurzarbeit. Es sind ja ganz, ganz viele Faktoren, die da zu Beschwerden führen können. Klar, logisch. Ne? Aber der Ausgleich fehlt einfach. Ne? Dieser, wenn du jetzt in so einer Situation, aus so einer Stresssituation jetzt den Ausgleich noch wegnimmst, den sie durch ihren Sport erfahren, ja,
Richtig, also wir kriegen im Prinzip nach der Pandemie, während der Pandemie mehr Patienten. Das heißt, einmal der typische Life-Balance-Patient.
Ja.
Wenn ich was an meiner Einstellung im Leben ändere, wird es mir auf jeden Fall besser gehen. Und diese Patienten sind, ich sag mal so, die Couch-Potatoes der Pandemie. Dann haben wir die Patienten, die reell betroffen sind durch Covid, die dann Ängste haben, teilweise auch Erkrankungen durch Post-Covid. Und wir haben noch die normalen Patienten, deren, ich sag mal, Aufmerksamkeitsschwelle zwar ein bisschen, ich sag mal, oder die man fangen konnte in der Krise, aber die neue Probleme hinzubekommen haben. Also nicht nur jetzt im Arbeitsalltag, sondern auch Ängste, weil jetzt der nächste Verwandte gestorben ist oder der eine ist Querdenker oder was. Das heißt, wir haben viel mehr psychogene Faktoren, die unser Leben beeinträchtigen und wo uns das Leben tatsächlich schwieriger machen. Und ich kann teilweise, ich habe mit vielen, vielen Leuten auch diskutiert, wobei ich jetzt mittlerweile sehr misanthrop geworden bin und ich habe wirklich den Fokus nur noch. Ja, tatsächlich. Ich habe nur noch den Fokus auf meine Patienten und ich sage mal, meine Leute, die ich liebe und möchte da natürlich nicht mehr unnötig Energien verschwenden und die unterstützen so gut wie es geht, weil wir brauchen der aktuellen Zeit einen klaren Kopf. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Hui, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen, aber ja. Ich finde es auch wichtig, das jetzt auch mal einfach noch mit anzusprechen. Ne?
Ja, dass Bernie Brüllmann.
Faktoren, bitte?
Bernie Brüllmann, typischer Patient, würde sagen, das wird man ja noch sagen dürfen im deutschen Land.
Genau so ist es. Also was ich eigentlich damit sagen wollte, war einfach, dass auch genau diese Faktoren, also für alle, die jetzt hier zuhören und vielleicht unter chronischen Schmerzen leiden, dass auch das nicht runterzuspielen ist, was so um uns herum jetzt gerade im Moment passiert, dass das natürlich auch noch Faktoren sein können, die in diese Schmerzgeschichte mit einfließen, ne?
Richtig, ja. Richtig.
Genau. Gut, lass uns nochmal zurückkehren zu unserer Top. Also wir haben jetzt über die Beinlängendifferenz, über Gleitwirbel, Knochen auf Knochen, die rausfliegenden Bandscheiben, reingesprungene und rausgesprungene Wirbel gesprochen. Was auch ein Riesending ist, sind die verklebten Faszien.
Oh ja.
Erzähl mal, lieber Jesko.
Ja, Faszien ist ja im Prinzip, ja, muss man nach wie vor sagen, Hype. Ich finde das Thema sehr interessant, weil Faszien ist ja im Prinzip die Büchse der Pandora. Auf der einen Seite ist man froh, dass die Leute alles machen, um ihre Faszien zu lösen. Das heißt, sie bewegen sich, was ich mega genial finde. Und deswegen tue ich mir so schwer, den Leuten zu sagen, lasst es, macht lieber anderes Training. Ich bin ja froh, dass die Leute überhaupt was machen. Anderweitig haben sie wieder Nocebos, wo sie sagen, ich muss meine Faszie lösen. Und wenn die sich nicht löst, dann geht es mir schlecht. Und da ist ja schon der Punkt, ich kann ja die Faszie gar nicht lösen. Und da sehe ich wiederum die Gefahr.
Warum kannst du die Faszien nicht lösen?
Das ist auf mehreren Aspekten interessant. Auch hier eine kleine Anekdote. Ich hatte die große Gelegenheit, über einen sehr, sehr liebgewonnenen Kollegen, den ich sehr, sehr lieb habe, der mich an die Branche ins Unterrichten gebracht hat. Er hat dafür gesorgt, dass ich die Möglichkeit hatte, mal mit dem lieben Robert Schleip zu reden. Robert Schleip ist im Prinzip einer der Fascia Research Group, wo sehr viel mit Faszien forscht. Und ich finde Robert Schleip als Mensch mega faszinierend, da er früher sehr, sehr esoterisch angehaucht war und sehr fragwürdige esoterische Dinge in sein Leben gemacht hat und von Hardcore-Esoteriker zum absoluten Wissenschaftler mutiert ist. Und das fand ich sehr faszinierend und habe mich mit Robert da auf diesem Kurs der Fortbildung sehr, sehr viel unterhalten, war mega interessant. Und das Erste, was auf der Fortbildung natürlich kam, war eine Kollegin, die dann gesagt hat, ja, also die Faszien machen ja Schmerzen. Und sagt dann, nee, die machen keine Schmerzen. letztlich, ob sie Schmerzen haben oder nicht, entscheidet ihr Unterbewusstsein, ihr Gehirn. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr genial. Und er hat auch dann gezeigt, wie das aussieht bezüglich dieses vermeintlichen Verklebeprozesses und sagte auch gleichzeitig, da verklebt nichts. Es ist so, die Struktur der Faszie ist eher bei Nichtbewegung, wenig Bewegung verbacken. Das kann man aber ähnlich wie bei uns sehen. Wenn man sich wenig bewegt, verbackt der Körper auch. Man sieht etwas adipöser aus, würde ich mal sagen. Und wenn ich mich bewege und meine Ernährung anpasse, wird sich die Struktur meines Gewebes auch verändern. Mhm. Und tatsächlich ist es so, ich glaube sogar das Effektivste, und ich bin mir aber nicht sicher, nicht, dass ich jetzt da ins Hornistennest lang, aber ich glaube tatsächlich, Ernährung war sogar die beste Form der Veränderung der Faszie, dass die in Urzustand kommt. Aber ich kann nichts lösen. Wenn ich was lösen wollte, muss ich unfassbar hohe Drücke ausüben. Und die können, je nach Lage, welcher Faszie ich lösen möchte, die bekannteste ist diese Seitfaszie am Oberschenkel, da brauche ich zwischen 300 und 600 Kilo Druck. Das heißt, mit einem Fiat Panda mal kurz drüber fahren, dann habe ich die Faszie gelöst. Ansonsten mit einer Schaumrolle ist das schwierig.
Ja. Okay, das war die verklebte Faszie.
Auch, viele fragen sich auch, warum das seitlich mal wehtut.
Ja, genau, das wollte ich jetzt nachfragen, genau. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, oder es wird, die Leute werden jetzt vielleicht sagen, ja, aber es tut doch aber weh, wenn ich da jetzt so drankomme.
Genau, richtig.
Tut auch relativ schnell weh, wenn ich da drankomme, ne? Anders als vielleicht an einer anderen Stelle.
Richtig, da liegt auf der Seite liegt ein Hautnervenast. Und dieser Hautnervenast ist, wenn man der Anatomie so sieht, ein Informator. Also der informiert über die Stellung der Beine. Und wenn ich zu wenig mein Gesäß anfeuere, wird die Faszie natürlich oder dieser Traktus, wie er heißt, nicht gespannt oder kommt weniger unter Spannung. Und dieser Hautnervenast informiert uns. Im Prinzip die Königsdisziplin, wenn es seitlich wehtut, Po-Training. Weil die Faszie kann ich nicht lösen. Und wenn ich ganz leicht unterhalb des Oberschenkelmuskels, dem Quadrizeps, seitlich drunter drücke, erwische ich sofort diesen Nerv. Ich kannte diese Schmerzhaftigkeit eigentlich auch aus anderen Fortbildungen. Ich habe früher getriggert. Als erstes kam der Traktus, der bei jedem verklebt ist. Und da gab es noch
Lass uns gerade noch mal ganz kurz erklären, wo genau dieser Traktus ist. Also es ist quasi seitlich am Oberschenkel runter bis so ungefähr ans Knie, an Kniegelenkspalt, bisschen weiter runter.
Genau, Außenseite.
Aber da, wo es meistens schmerzhaft ist, ist die so ungefähr mittig Außenseite des Oberschenkels.
Genau.
Genau, das ist dieser Traktus, von dem wir gerade reden.
Und in diesem Bereich von dem Traktus, genau mittig, läuft der Nervus femoralis, ramus lateralis und cutaneus,
Cutaneus.
Also ein Hautnervenast, ein Hautnervenast vom Oberschenkel und der seitlich liegt. Wäre jetzt so die sinngemäße Übersetzung. Dieser Ast informiert uns. Ich hatte diesen Ast schon recht früh kennengelernt und habe mich darüber oder die ersten Widersprüche für mich in der Therapie entdeckt. Weil es hieß dann, wenn das schmerzhaft ist beim Patienten, dann ist der Traktus verklebt. Und zu der Zeit gab es ja noch nicht so die Faszien, diesen Hype. Und ich habe dann
auch noch keine Rollen oder so.
Nee, da gab es nur kleine schwarze Stäbchen, die man nicht auf dem Nachttisch hätte liegen lassen. Sonst kamen sonst diverse andere Vermutungen. Egal.
Genau.
So. Und ich habe dann festgestellt, dass es einfach bei jedem wehtut. So, dann bin ich von, den klassischen Triggern zum faszialen Trigger gekommen und dasselbe in grün. Und mittlerweile, ich kann es nicht mehr hören. Das erste Mal, wo ich mich mehr mit Neuro beschäftigt habe, ist mir dieser Hautnervenast aufgefallen. Und dann war mir klar, warum das bei jedem einfach wehtut. Und alles, was wehtut, muss ja nicht unbedingt gut sein. Ich meine, wenn ich jetzt hingehe, nehme meinen Finger und stecke den ins Auge, das tut auch sehr weh.
Tut auch weh, ja.
Und ich glaube nicht, dass ich dadurch irgendwas löse. Höchstens meine Bindehaut.
Allerdings.
Ja, wenn der Nerv seitlich schmerzt, dann geht man von aus, dass wahrscheinlich die Spannung über das Gesäß nicht richtig stattfindet. Der Gag an der Sache ist, der Patient hat ja keine reelle Gesäßschwäche. Die ist anscheinend durch eine maladaptive Schonhaltung, das heißt eine nerveninduzierte oder schmerzbedingte Schonhaltung, und durch Training vom Gesäß geht das Problem eher weg. Das heißt, der Patient soll sich in diesem Bereich ruhig belasten und weniger auf dieser Rolle seitlich drüber rollen, weil es tut einfach nur sau weh
und wird eh nicht besser. Das ist unfassbar unangenehm, ja. Ja, unfassbar unangenehm. Dann würde ich gerne noch mit einem großen Mythos aufräumen. Wir haben es eben schon mal ganz kurz angesprochen. Dieses, ich glaube, ich bücke falsch oder ich sitze falsch oder ich mache das falsch. Lass uns damit mal bitte aufräumen, weil das kommt auch super oft vor. Und es wird auch heute noch, ich habe das die Woche irgendwo gesehen, in irgendeinem Katalog? Irgendjemand hat das in einem Physioforum gepostet. Irgend so ein Männchen, das du aufrichten kannst und beugen kannst nach unten und so, dass man den Menschen
oder den
Patienten
Bückmännchen
zeigen kann. So,
das war dieses
so
Bückmännchen,
richtig.
Wo...
Hast du gesehen auch?
Ja, Katastrophe. Aber ich habe gedacht,
das,
nee,
ja.
Da gehe ich diesmal drauf
dazu.
Nicht ein. Mein Osebometer hat gesagt, nein, reagier nicht.
Nein.
Und ich habe dann gedacht, nee, ich lass gut sein.
Aber das ist einfach auch tatsächlich noch ganz, ganz viel in den Köpfen drin, ne?
Genau, richtiges Bücken, falsches Bücken.
Mhm.
Das kam tatsächlich, muss man ja sagen, also ich hoffe, ich hole da nicht so weit raus, aber unser Berufsstand ist ja schuld an dieser Misere, da man
Auf
damals,
jeden Fall.
Ja, man versucht, haltungsgerechte Dinge zu machen. Also das heißt, haltungsgerechtes Sitzen, haltungsgerechtes Bügeln, haltungsgerechtes Putzen, haltungsgerechtes Knattern, wie man in manchen Ländern sagt, haltungsgerechtes Kacken. Aber das ist, tut mir leid, dass ich das so jetzt sage, aber es ist ein Kraus. Also es gibt zum Beispiel, was du jetzt angesprochen hast mit dem Sitzen, es gibt kein Falschsitzen.
Ja.
Natürlich sagen manche Leute, ja, aber ich merke das doch. Die Position ist entscheidend. Es ist egal, ob ich 2 Stunden gerade sitze, 2 Stunden rund, je nach exogenen Reiz, also Reizen außen, werde ich Beschwerden haben. Also Vergleich, wenn ich in meinem Job am PC sitze und mein Kollege Meier am Nebentisch mir die Ohren abnagt mit irgendwelchen Stuss und ich unter Stress bin, kann ich gerade und rund sitzen, ich werde irgendwann Rückenschmerzen kriegen. Gleichzeitig, wenn ich aber zu Hause mir 2 Stunden lang auf Netflix irgendwas anschaue, kann ich liegen, wie ich will. In den meisten Fällen kriege ich keine Beschwerden. Oder das beste Beispiel sind für mich Zocker. Zocker können 8 Stunden ohne jegliche Bewegung zocken, bekommen auch keine Schmerzen. Und wenn die gleichen Zocker in der Schule sitzen, nach einer Stunde fault denen das Kreuz ab. Also da spielen exogene Reize eher eine Rolle. Plus die Position. Also wenn ich unter Stress bin, sollte ich meine Position ab und zu mal wechseln, mich bewegen. Aber die Position selber ist jetzt nicht unbedingt das Ausschlaggebende.
Ist nicht schuld, nicht unbedingt. Ja, genau. Jetzt haben wir so ein paar Placebo, ein paar Nocebos, ein paar Mythen mal so aufgedeckt. Welchen Tipp würdest du Menschen geben, dass sie nicht in solche Nocebo- oder Mythenfallen reintappen?
Puh, das ist tatsächlich eine sehr gute und schwierige Frage. Ich selber habe das jetzt erlebt mit diesem AstraZeneca. Obwohl ich sämtliche Studien gelesen habe und auch wusste, dass, was größtenteils in den Medien verbreitet wird, nicht ganz der Wahrheit entspricht, weil man, ich sag mal, nur gewisse Auszüge hat. Also ich habe trotzdem gemerkt, dass ich extrem angespannt war und ich doch ein bisschen Restangst hatte, weil wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere und es gibt ja diese schöne Aussage, was wäre, wenn? Und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Also ganz frei machen kann man sich von so Sachen nicht. Deswegen nehme ich auch gerne diese Extreme, wenn jemand Schmerzen hat. Selbst wenn ich nur einen Zehschmerz habe, gut, da ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Aber wenn jemand sagt, das könnte onkologisch sein, ist die Angst höher und ich werde mein Verhalten vom Laufen definitiv verändern. Und ich glaube, das ist das Problem, die Unsicherheit, wo man hat. Und selbst wie gesagt, ich war sehr, sehr gut belesen in gewissen Themen. Und dennoch, wenn es mich selber betrifft, ist es wieder was ganz anderes als...
Komplett was anderes, ja.
Richtig.
Ja, es ist wirklich... Also jeder, der das wissen will, wie es dem Jesko da ging, der Jesko hat das sehr eindrucksvoll auf seiner Facebook-Seite beschrieben, bestimmt auch auf Insta, weiß ich nicht.
Ja, genau, richtig.
Auch auf Insta. Und das ist genau ein sehr, sehr schönes Beispiel für diese Nocebo-Gedanken oder für diese, ich würde jetzt fast schon sagen, Glaubenssätze, was du da hattest. Aber man kann es tatsächlich nachlesen auf Facebook unter einfach Jesko Streeck eingeben und dann gibt es da auch noch ganz, ganz viele schöne andere Beiträge vom Jesko.
Genau, mit Doppel-E, ja. Das ist wichtig, weil die schreiben schon meinen Verwandten über fünf Ecken falsch, ne? Also bitte
ja,
mich richtig
e
schreiben.
Und CK.
Genau, Jesko? Das ist wichtig. Jesko Streeck.
Genau.
Streeck dich mal wieder,
genau. Ja, schön. Okay, wir haben jetzt über einige Mythen und Nocebos gesprochen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür und ich lade alle Hörer, die sich diese Podcast-Folge bis jetzt angehört haben, dazu ein, auch gleich die nächste Podcast-Folge anzuhören, denn da werden wir gesondert auf das Thema Kopfschmerz eingehen. Wir trennen das jetzt ein bisschen, weil sich das sonst zu sehr vermischt. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören in dieser Folge und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, lieber Jesko, und bis gleich.
Bis gleich. Danke.